Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause so zahlreich wieder zugeschaltet sind. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen von euch. Wir haben wieder Mittwochabend. Wir studieren das Johannesevangelium. Das ist unser Bibelstudium, in dem wir uns derzeit befinden. Das heißt, wir gehen Vers für Vers durch das Johannesevangelium heute. Haben wir Verse 19 bis 37 von Kapitel 1. Und die ersten 6 Lektionen, die wir bereits hatten, findest du auf unserem YouTube-Kanal oder auf Spotify und auch auf unserer Webseite oasechurch.tv. Bitte geh da zurück. Und wir haben heute bereits Teil 7, Lektion Nummer 7, und wir sind immer noch im ersten Kapitel. Aber ich kann euch versprechen, sobald wir aus dem ersten Kapitel raus sind, geht es ein bisschen flotter und ein bisschen schneller. Wir haben letztes Mal begonnen zu reden über das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Genau darum geht es in den Versen 19 bis 37. Ich wollte sagen, in den Versen 6 bis 8 wird bereits Johannes vorgestellt als Zeuge, dann in Vers 15 noch einmal und dann in Versen 19 bis 37 sehen wir diesen langen Abschnitt, wo Johannes Zeugnis ablegt von Jesus Christus. Also es geht um die Zeugenaussage des Täufers. Er ist ein Beweis für den Sohn Gottes. Johannes der Täufer weist auf Christus hin, auf das Lamm Gottes und auf den Sohn Gottes. Das sind diese zwei Sachen, die er immer wieder sagt. Das Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes. Und dann sagt er in Vers 34, dieser ist der Sohn Gottes. Also heute ist die Fortsetzung von letzten Mittwoch. Und wir wollen heute das auch abschließen, dieses erste Zeugnis, den ersten Zeugen für Jesus, weil dieser erste Zeuge für Jesus ist so wichtig, dass wir uns 2 Wochen dafür Zeit nehmen. Du musst dir eines vorstellen, es gab bis zu Johannes dem Täufer 400 Jahre lang keinen Propheten in Israel. Maleachi war der letzte im Alten Bund. Eigentlich ist Johannes noch ein alttestamentlicher Prophet. Aber es sind 400 Jahre vergangen und jetzt kommt Johannes. Er ist der erste Prophet seit 400 Jahren und auch der einzige, der jetzt in Israel wirkt und als Vorreiter für den Messias fungiert. Wir dürfen eines nie vergessen, der Zweck des Johannesevangeliums ist, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Er ist das Wort, er ist das Leben, er ist das Licht, er ist Gottes Sohn. Und das gesamte Johannesevangelium ist darauf ausgerichtet, das zu beweisen. Das zu beweisen, dass Jesus Gott ist, der Sohn Gottes ist. Also die Identität Jesu zu beweisen und zu bestätigen, damit Menschen an ihn glauben. Das heißt, das Johannesevangelium ist ein Beweis oder ein Zeugnis, ein Bild von Jesus und evangelistisch, weil das Ziel ist ganz klar, dass Menschen an ihn glauben. Und ich glaube, ich habe das schon mal betont, es gibt viele Menschen, die alleine durch das Lesen vom Johannesevangelium gläubig geworden sind und sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Alle Aussagen und alle Zeichen in diesem Buch haben ein Ziel, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Lesen wir jetzt diese Passage noch einmal, Johannes 1, Verse 19 bis 37, und dann werden wir noch die restlichen wichtigen Dinge dazu anmerken. Vers 19. Und dies ist die Geschichte vom Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Bekannte und leugnete er nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du dann, damit wir denen eine Antwort geben können, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie waren Abgesandte der Pharisäer. Und sie fragten ihn und sagten zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Das geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am Tag darauf sieht er Jesus auf sich zukommen und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Und ich kannte ihn nicht, aber er sollte Israel offenbart werden. Darum kam ich und taufte mit Wasser. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte, ich habe den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen sehen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, er sprach zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Gesehen habe ich und Zeuge bin ich. Dieser ist Gottes Sohn. Dieser ist Gottes Sohn. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt, seht das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Mit Vers 19 beginnt der historische Teil des Buches. Also Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 12 ist der Teil, wo wir die sieben Zeichen sehen und die sieben Ich-Bin-Aussagen hören. Und noch einmal, alles ist darauf ausgerichtet, alle Wunder, alle Zeichen, alle Aussagen, damit Menschen glauben, dass Jesus der versprochene Christus ist, der versprochene Sohn Gottes, der versprochene König, seine Gottheit wird hervorgehoben und auch seine Menschheit, denn das Wort ist Fleisch geworden. Sowohl der Sohn Gottes wie auch das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde. All das ist der Fokus vom Johannesevangelium mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen und ewiges Leben haben können. Das ist, worum es hier geht. Und Johannes erzählt uns alles, was relevant dafür ist, um zu beweisen, wer Jesus ist. Johannes ist der erste Zeuge, das erste Zeugnis und ein gewaltiges Zeugnis. Und drum verbringen wir auch zwei Wochen damit, weil es vom letzten alttestamentlichen Propheten und dem ersten Prediger im Neuen Testament kommt. Wir sehen hier zwei Teile. In dieser Passage, Vers 19 bis 28, der erste Teil, ist das Zeugnis von Johannes dem Täufer über sich selbst. Er wird gefragt, wer bist du? Wer bist du, dass wir denen, die uns gesandt haben, sagen können, wer du bist? Sie haben ihn also quasi verhört, sie haben ihn quasi ausgefragt. Sie wollten denen, die sie geschickt haben, die das überbringen, was Johannes über sich selbst sagen würde. Ja? Sie haben erwartet, dass er sagt, er sei der Christus. Zu dem komme ich noch, aber das ist ganz wichtig. Sie haben eigentlich erwartet, dass er sagt, ja, ich bin der Messias. Aber er sagt, nein, ich bin es nicht. Ich bin auch nicht Elia, ich bin auch nicht der Prophet, ich bin auch nicht Jeremia, ich bin keiner derer, von dem ihr glaubt, dass ich bin ganz wer anderer. Und dann in Vers 29 bis 36 haben wir einen Bericht über das Zeugnis des Johannes über Jesus Christus, das er seinen eigenen Jüngern, die ihm folgten, bezeugte. Wir haben gesagt letztes Mal, wir sehen hier drei Dinge. Wir sehen den Charakter eines treuen Verkündigers. Wir sehen den Charakter von Johannes dem Täufer. Wir sehen den Charakter eines treuen Verkündigers. Und wir haben ganz klar gesagt, er suchte keine Ehre, er suchte kein Lob, keine Schmeichelei, er suchte auch keine Nachfolger. Er freute sich sogar, als seine eigenen Jünger von ihm weg sind, zu Jesus. Ja, er hat gesagt, ich bin der Trauzeuge, aber nicht der Bräutigam. Und wenn der Bräutigam fröhlich ist, wenn der Bräutigam im Mittelpunkt steht, dann ist meine Freude erfüllt. Und wir sehen also den Charakter eines treuen Verkündigers, der alle Aufmerksamkeit, der allen Fokus, der alle Energie auch auf den richtet, der viel wichtiger ist als er, nämlich Jesus. Das sehen wir bei allen treuen Verkündigern des Wortes Gottes und Jesus. Wir sehen den Charakter eines treuen Verkündigers. Zweitens, wir sehen den Charakter eines treulosen Volkes. Also wir sehen die ihm nicht geglaubt haben, die nicht an Jesus geglaubt haben, und zwar primär das religiöse Volk, das korrupte religiöse System, die Pharisäer, die Sadduzäer, auch die Hohenpriester, auch diejenigen, die schließlich am Ende des Evangeliums, am Ende der Reise dafür verantwortlich waren, dass Jesus den Römern ausgeliefert wurde, Pilatus ausgeliefert wurde und hingerichtet wurde auf Wunsch und Drängen dieser religiösen Führer, die den ablehnten. Und drittens, wir sehen die Glaubenden im Volk, die Jesus nachfolgten. Und wir haben, glaube ich, in einer der ersten Sessions gesagt, das zieht sich durch das Johannesevangelium wie ein roter Faden, nämlich diese Trennung zwischen denen, die glaubten, und denen, die ihn ablehnten. Johannes 1, Vers 11, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wir sehen durch das ganze Evangelium hindurch, vor allem in den ersten 12 Kapiteln, diesen Hauptteil, weil Kapitel 13 bis 17 ist ja nur Jesus und seine Jünger, aber wir sehen diese Trennung zwischen dem treulosen Volk, die ihn ablehnten, und denen, die glaubten im Volk. Okay? Die Nichtglaubenden und die Glaubenden. Die ihn ablehnten und die ihn annahmen. Also ich wiederhole, wir sehen im Zeugnis des Johannes drei wichtige Dinge. Den Charakter eines treuen Verkündigers, was für ein gewaltiges Beispiel Johannes der Täufer hier für uns ist. Was ein gewaltiger Charakter, der nicht auf sich die Aufmerksamkeit zog, sondern auf den, der mitten unter ihnen war, Jesus. Und zweitens den Charakter eines treulosen Volkes. Und drittens, wir sehen die Glaubenden im Volk. Sehr interessant, dass das treulose Volk diejenigen waren, die religiös waren hauptsächlich, und die glaubten, die waren eigentlich die fern waren hauptsächlich, ja. Und wie die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde zum Beispiel. Also die glaubt, wie Jesus gesagt hat, die Blinden mache ich sehend, aber die Sehenden sind in Wahrheit blind. Und dieses Zeugnis, was wir gerade gelesen haben, Verse 19 bis 37, findet an drei Tagen statt. Drei Tage. Johannes predigt, bereitet euch vor, der Messias ist da oder der Messias kommt. Und der Vater spricht, wie viele das hörten, wissen wir nicht. Ja, also bei der Taufe hat der Vater gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie viele das gehört haben, wissen wir nicht, aber das ist auch egal. Jetzt haben wir 40 Tage nach der Taufe Jesu. Warum weiß ich das? Weil Jesus wurde getauft vom Johannes im Jordan und unmittelbar danach ging er 40 Tage in die Wüste, wo er von Satan versucht wurde, wo er auf die Probe gestellt wurde und er dreimal gesagt hat, es steht geschrieben. Und dann kam er aus der Wüste zurück und offensichtlich wieder dorthin, wo Johannes taufte. Weil dort hat dann Johannes gesagt, schaut, da ist er, siehe das Lamm Gottes. Also 40 Tage sind vergangen zwischen der Taufe und jetzt, wo Jesus wieder für Johannes sichtbar wird, also wieder dort ist, wo Johannes gewesen ist. Und am ersten Tag sehen wir im Vers 19, dies ist die Geschichte vom Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem, also das religiöse Volk, die religiösen Führer, haben aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm gesandt, um ihn zu fragen, wer bist du? Das war Tag 1. Der zweite Tag beginnt im Vers 29. Warum wissen wir, es ist der zweite Tag? Weil der Vers 29 beginnt am Tag darauf. Sieht er Jesus auf sich zukommen und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also nochmal, Johannes taufte ihn, Jesus geht in die Wüste 40 Tage und kommt dann wieder retour dort, wo Johannes taufte. Das geht ganz klar hervor. Der dritte Tag, Vers 35, am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Wir haben also den ersten Tag, dann haben wir in Vers 29 die Aussage am Tag darauf und in Vers 35 wieder am Tag darauf. Übrigens, dann gibt es noch einmal im Vers 43, glaube ich, also in der nächsten, die Passage, die wir nächstes Mal haben, wieder mal steht dann und am Tag darauf. Also gibt es einen vierten Tag auch noch im Kapitel 1. Aber ich will, dass du siehst, dass das Zeugnis von Johannes sich auf drei Tage hier streckt. Drei Tage, drei sequentielle Botschaften, also drei aufeinanderfolgende Botschaften und drei verschiedene Gruppen. Tag 1, seine Botschaft war, er ist hier. Wörtlich sagt er ist mitten unter euch. Also er war schon da. Er war schon getauft. Er war schon mitten unter ihnen, aber sie kannten ihn noch nicht. Er ist hier. Tag 2, seht ihn, betrachtet ihn. Seht das Lamm Gottes. Schaut auf ihn. Schaut, da ist er. Also Tag 1, er ist mitten unter euch. Er ist hier. Tag 2, seht ihn, betrachtet ihn. Und Tag 3, folgt ihm. Und ich glaube, das ist auch ein guter Leitfaden für uns als Prediger, dass wir sagen, er ist hier, betrachte ihn und folge ihm. Das ist eine gute Evangeliumsbotschaft, denke ich. Drei Tage, drei sequentielle Botschaften, drei verschiedene Gruppen. Am Tag 1 die Botschaft, er ist mitten unter euch, er ist hier. Diese Botschaft waren die Abgesandten des Sanhedrin. Sanhedrin war der Hohe Rat, 70 Männer aus Pharisäer, Sadduzäer und Hohepriester bestehend, die regierten das religiöse System. Und zu den Abgesandten dieser religiösen Führer sagte er, ich bin's nicht, aber er ist bereits mitten unter euch. Ich bin's nicht, aber er ist bereits mitten unter euch. Am Tag 2 redet er zum Volk allgemein und sagt, seht das Lamm Gottes. Und am Tag 3 redet er nur mit seinen Jüngern und sagt, hey, folgt ihm. Und sie verließen Johannes und folgten Jesus. Okay, also ich wiederhole noch einmal. Tag 1, die Botschaft war, er ist hier und diese Botschaft war an die Abgesandten des Sanhedrin. Tag 2, die Botschaft war, seht ihn, betrachtet ihn und diese Botschaft war für das Volk im Allgemeinen. Und Tag 3 redet er mit seinen Jüngern und die Botschaft ihn, folgt ihm. Folgt nicht mehr mir, folgt ihm. Das war die Botschaft. Wer waren die Gesandten und wer hat sie gesandt? Die Sender waren die Juden in Jerusalem, der große Sanhedrin oder Hohe Gerichtshof, der in Jerusalem tagte, der sich mit allen religiösen Angelegenheiten befasste. Und ich möchte was Positives sagen. Ich möchte jetzt auch was Positives sagen über diese religiösen, korrupten Leute, nämlich, es war ja tatsächlich ihre Verantwortung, herauszufinden, wer da im Namen Gottes da in der Wüste predigt und Leute tauft. Sie waren ja die Verantwortlichen für das religiöse Israel. Also insofern war es richtig, dass man sich anschaut, wer ist das? Verstanden, was ich meine? Das ist ja absolut richtig, weil wenn du Verantwortung hast für das geistliche Wohl des Volkes, abgesehen davon, dass sie es halt wirklich nicht richtig gemacht haben, sondern manipulativ und Menschen eigentlich blind gehalten haben, trotzdem war es ihre Verantwortung als geistliche Leiter, sicherzustellen, hey, wer ist das, der da draußen predigt und wo rennen die Leute überall hin? Aber ihre Motivation war nicht richtig. Das ist das Problem. Die Gesandten waren Priester und Leviten, wahrscheinlich Mitglieder des Rates, Männer von Gelehrsamkeit, Ernsthaftigkeit und Autorität, also angesehene Leute, Priester und Leviten. Johannes der Täufer war selbst ein Priester, aus der priesterlichen Familie, wir wissen sein Vater. Zacharias war ein Priester, ein Nachkomme Aarons. Daher war es angemessen, dass er auch von Priestern gegenwärtig befragt wird. Und über das Wirken des Johannes wurde ja prophezeit, dass er die Söhne Levis reinigen würde. Malachi 3, Vers 3. Und deshalb waren sie auch eifersüchtig auf ihn und seine Reformation. Sie gehörten zu den Pharisäern, Selbstgerechte, die keine Umkehr brauchten, glaubten sie. Daher lehnten sie den Bußprediger, den Umkehrprediger Johannes ab. Gehen wir jetzt zu Vers 19 nochmal zurück und 20. Und dies ist die Geschichte des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Also die Frage war, wer bist du? Was machst du da? Bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Siehst du, wie eindringlich er antwortet? Zweimal steht hier, er bekannte nicht. Er bekannte und leugnete nicht, sondern er bekannte, ich bin nicht der Christus. Er verneint es doppelt. Er will, dass die, die zu ihm kommen, wissen, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias. Was natürlich auch darauf hindeutet, dass sie eigentlich erwartet haben, dass er sich als Messias ausgibt. Wer sich demütigt und erniedrigt, bekennt sich zu Christus und ehrt ihn. Aber diejenigen, die sich selbst nichts verleugnen wollen, verleugnen in Wahrheit auch Christus. Die Priester und Leviten waren ganz sicher über Johannes Antwort verwundert. Sie erwarteten wahrscheinlich, wie gesagt, dass er behaupten würde, der Messias zu sein, wie es andere vor ihm getan hatten und nach ihm tun sollten. Jesus hat prophezeit in Matthäus 24, es werden viele falsche Christusse auftreten. Viele vorher und nachher haben behauptet, ich bin der Messias. Ja, natürlich. Und ich bin sicher, sie erwarteten das auch von Johannes dem Täufer. Warum? Das waren viele, viele, die gesagt haben, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und dass er die Juden in ihrem Kampf zur Beendigung der römischen Besatzung ihres Landes anführen würde. Das Ziel war ja nicht, dass jemand für sie sterben würde, das war ja ihnen ganz fern, sondern ihr Ziel war ein Messias, der die römische Besatzung, die römische Macht aufheben würde und sie freimachen würde. Also ein nationalistischer Messias, kein sich opfernder Messias, ja, sondern die Tage Davids wieder, die Tage Salomos wieder, die Herrschaft eines Königs auf der Erde. Aber man muss eines ganz klar betonen, Johannes sah dies sicherlich nicht als seine Rolle und aufgepasst und auch Jesus nicht. Jesus wusste, er ist der Messias, aber nicht so einer, den sie sich vorgestellt haben. In ihrer Verwunderung fragten sie dann in Vers 21, fragten sie ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Ganz wichtig, was wir jetzt sagen, bezüglich, bist du der Elia, hat er gesagt, nein. Aber die Juden erwarteten, dass Elia vom Himmel zurückkehren würde und versprachen sich Großes davon. Als sie vom Charakter der Lehre und der Taufe des Johannes hörten und wie er erschienen ist, erwarteten sie Elia, der vom Himmel gefallen war, im selben Teil des Landes aus dem Elia wurde in den Himmel getragen, in einem Feuerwagen. Und sie erwarteten, dass er wiederkommt. Und es ist kein Wunder, dass sie bereit waren, Johannes für diesen Elia zu halten, aber auch ihn ablehnten. Er war da im Geist von Elia. Ich lese jetzt zwei Kommentare dazu. Einen von Matthew Henry, ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert. Er sagt Folgendes. Er wurde tatsächlich unter dem Namen Elia prophezeit. Malachi 3, Vers 23. Und er kam im Geist und in der Kraft des Elias. Lukas 1, Vers 17. Und war der zukünftige Elias. Matthäus 11, Vers 14. Aber er war nicht die Person von Elia. Nicht der Elia, der im feurigen Wagen in den Himmel fuhr, so wie der, der Christus in seiner Verklärung begegnete. Er war der Elia, den Gott versprochen hatte. Nicht der Elia, von dem sie törichterweise geträumt hatten. Elia kam und sie kannten ihn nicht. Matthäus 17, Vers 12. Er gab sich ihnen auch nicht als Elia bekannt, weil sie sich einen solchen Elia erwartet hatten, wie Gott es ihnen nie versprochen hatte. Also mit anderen Worten, ja, er kam im Geist von Elia, hat sich aber selber nicht als Elia betrachtet. Bisschen kompliziert, aber lesen wir noch einen Kommentar, der das vielleicht ein bisschen deutlicher macht. Und zwar von einem modernen Theologen namens Colin Kruse. Der sagt Folgendes. Die Lösung des Problems liegt wahrscheinlich darin, dass Johannes auf eine Weise Elia war und auf eine andere Weise nicht. Er erfüllte alle vorbereitenden Dienste, die Malachi vorhergesagt hatte, Lukas 1, Vers 17. Und so konnte Jesus im wahrsten Sinne des Wortes sagen, weil Jesus hat ja gesagt, er ist Elia, dass er Elia war. Aber die Juden erinnerten sich daran, dass Elia die Erde in einem Feuerwagen verlassen hatte, ohne den Tod schmecken zu müssen. 2. Könige 2, Vers 11. Und sie erwarteten, dass die identische Gestalt zu gegebener Zeit wieder auftauchen würde. Johannes war in diesem Sinne nicht Elia. Und er hatte keine andere Wahl, als dies zu leugnen. Und natürlich müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Johannes vielleicht gar nicht wusste, dass er Elia war. Kein Mensch ist das, was er in seinen eigenen Augen ist. Er ist wirklich nur so, wie Gott ihn kennt. Okay? Weil Jesus hat gesagt, Elia ist schon gekommen und ihr habt ihn nicht erkannt. Aber Johannes sagt, ich bin es nicht. Also man kann also sicher sein, dass Johannes nicht der Elia war, der dann im Kapitel 17, Matthäus 17, bei der Verklärung, wo Mose und Elia erschienen ist, das ist nicht derselbe Mann gewesen. Im Johannes 3, Vers 25 bis 30 steht, also sie suchten keinen Retter, sie suchten kein Lamm, kein Opfer, sie waren auf der Ausschau nach einem König, weil sie dachten, bei ihnen ist eh alles in Ordnung. Johannes 3, Vers 25 bis 30, da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigung. Und sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft und alle laufen ihm zu. Johannes entgegnete, keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich von Herzen über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und jetzt der ganz berühmte Vers, jener muss größer werden, ich aber geringer. Also er muss jetzt in den Vordergrund treten und ich muss zurücktreten. Und meine Freude ist hiermit erfüllt, mein Auftrag ist hiermit erledigt. Ich war der Wegbereiter, ich war die Stimme oder ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, aber nicht mehr. Johannes wusste, wer er war und Johannes wusste, wer er nicht war. Er wusste, er war nicht der Messias. Er sagt deutlich, ich bin es nicht. Bist du der Christus? Nein, sagt er. Bist du Elia? Sagt er auch nein. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht auch im Geist des Elias aufgetreten ist. Er ist im Geist des Elias aufgetreten, war aber nicht der reinkarnierte oder wiedergekommene Elia des Alten Testaments. Bist du der Prophet? Nein. Was meinen Sie damit, bist du der Prophet? Sie meinen was ganz Bestimmtes. Und zwar, sie sprachen eine ganz bestimmte Prophetie im 5. Mose. Im 5. Mose 15 sagt Moses Folgendes. Schau dir das an. Einen Propheten wird der Herr dein Gott auftreten lassen aus deiner Mitte, also aus dem Volk Israels, aus deinen Brüdern. So wie mich, auf ihn sollt ihr hören. Also Moses sagt, es wird ein Prophet kommen aus eurer Mitte, aus euren Brüdern, auf den sollt ihr hören. Und in Wahrheit ist Mose ein Schatten oder ein Typus für Christus. Warum wissen wir, dass Moses hier Jesus gemeint hat? Warum wissen wir, dass Mose hier den Messias gemeint hat mit diesem Propheten? Weil Petrus in seiner zweiten Predigt in der Apostelgeschichte 3 hier Mose zitiert, als er über Jesus redet. Schauen wir uns das an. Im Kapitel 3 der Apostelgeschichte, Vers 22, da predigt Petrus seine zweite Predigt nach Pfingsten. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Aus der Mitte eurer Brüder, auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Es wird aber geschehen, dass jeder, der nicht auf jenen Propheten hört, ausgerottet wird aus dem Volk. Wenn du die ganze Predigt durchliest, weißt du, er redet hier und wendet diese Passage an auf Jesus Christus. Ganz deutlich. Mose spricht prophetisch im 5. Mose 18, Vers 15 über den Propheten, der kommen soll und meint damit den Christus, den Messias, der kommen sollte. Ab einige Kapitel später in der Apostelgeschichte 7 macht Stephanus in seiner Rede dasselbe. Und zwar im Vers 37. Dieser Mose ist es, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch Gott erwecken aus der Mitte eurer Brüder. Auch hier bezieht sich Stephanus in seiner Botschaft auf den Messias, auf Jesus. eines Rufers in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich bin eine Stimme. Ich bin eine einzigartige Stimme. Wir haben das schon erwähnt. Jesus ist das Wort und Johannes ist nur eine Stimme. Du bist eine Stimme für Jesus. Ich bin auch eine Stimme für Jesus, aber nur wir reflektieren nur das Wort. Wir verkündigen das Wort mit unserer Stimme. Wir sind das Licht, aber wir reflektieren nur das Licht, das wahre Licht, nämlich Jesus. Er sagt, ich bin die Erfüllung von Jesaja 40. Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Horch, ein Rufer bahnt den Weg des Herrn in der Wüste. In der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Jedes Tal wird sich heben und senken werden sich alle Berge und Hügel und das Unebene wird flach und das Hügelig, was hügelig ist, wird zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und gemeinsam wird alles Fleisches sehen, der Mund des Herrn hat gesprochen. Also Johannes sagt, ich bin die Erfüllung von dem, was Jesaja hier sagt. Johannes war in einer physischen Wüste, er taufte dort. Johannes war in einer geografischen Wüste. Aber das ist nicht der Punkt von Jesaja 40. Er kam nicht mit einem Bulldozer, um alles gerade zu machen. Also er ist nicht gekommen, um Erde zu bewegen oder Löcher zuzumachen oder Berge und Hügel zu planieren. Jetzt physisch gesehen. Nein. Also es ist nicht physisch oder geografisch zu verstehen, die Wüste oder das gerade machen, das Unebene flach machen und so weiter. Das war nicht, worum es geht. Also wie oder inwiefern hat er Hügel und Berge flach gemacht und Täler gehoben? Krumme Straßen gerade gemacht? Einen Weg in der Wüste gebahnt? Das Unebene flach gemacht? Geistlich. Geistlich hat Johannes das getan. Er kam nicht mit einem Bulldozer oder mit irgendwelchen Traktoren oder Geräten, um die Wüste jetzt flach zu machen. Nein, geistlich ist das zu sehen. Und die Botschaft von Jesaja ist geistlich, eine geistliche Wüste. Geistlich. Er war der wahre Prediger in der Wüste. Er sagt, eure Herzen brauchen eine Autobahn oder brauchen eine gerade Straße. Die niedrigen Dinge eures Lebens, eures Herzens müssen gehoben werden. Die hohen Dinge des Lebens müssen runtergebracht werden. Selbstgerechtigkeit muss runtergebracht werden. Stolz muss runtergebracht werden. Heuchelei muss runtergebracht werden. Die krummen Wege müssen gerade gemacht werden. Das Durcheinander in eurem Leben, in eurem Herzen muss entfernt werden, damit der Weg frei ist. Mit anderen Worten, ich bin gekommen, um dürre Herzen zu behandeln. Behandle die Themen deines Herzens. Kehr um zu Jesus. Das Herz erhöht sich gerne, sehr, sehr gerne, aber es entwertet sich auch gerne mit Schuld und Scham. Und Jesus kam, um beides zu machen. Das, was hoch ist, niederzubringen. Aber auch das, was niedrig ist, zu heben. Ja, nämlich Schuld und Scham in unserem Leben, uns zur Gerechtigkeit zu machen. Die Selbstgerechtigkeit zu erniedrigen und die Schuld und die Scham zu heben, indem wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus. Amen. Seine Botschaft war klar. Macht euch bereit für das Kommen des Messias. Vers 24, sie waren Abgesandte der Pharisäer. Und sie fragten ihn und sagten zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Ist es überhaupt angebracht, dass du taufst? Na, wenn du Christus wärst oder der Prophet, würden wir verstehen, dass du taufst. Weil Taufe hat immer etwas signalisiert, immer etwas symbolisiert. Wird Johannes geantwortet, ich taufe mit Wasser. Ich taufe nur mit Wasser. Mitten unter euch, da haben wir es, Tag 1, was ist die Botschaft? Er ist hier. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Warum taufte er Juden? Warum taufte Johannes Juden? Es war eine vorbereitende Taufe, den Menschen die Gelegenheit zu geben, sich vorzubereiten, ein Zeichen zu setzen, ich möchte rein sein, ich möchte umkehren, ich erwarte den Messias. Die Taufe war rein vorbereitend. Es war keine christliche Taufe, wie wir heute Christen taufen. Es war eine andere Taufe. Ja? Übrigens Heiden, also Nichtjuden, wurden getauft, um Proselyten zu werden. Also Menschen, die sich zum Judentum bekehrten. Sogenannte Proselyten nennt man das. Bekehrung. Ein Proselyt ist jemand, der sich zu etwas hinbekehrt. Und wenn Heiden, Nichtjuden, Proselyten werden wollten, sich zum Judentum bekehren wollten, dann haben sie sich oft selbst getauft. Das kannst du nachlesen. Sie haben sich quasi selbst untergetaucht in Wasser, eine Art Selbsttaufe, um überzutreten zum Judentum. Also keine Juden, die im Volk der Juden aufgewachsen sind, sondern die zum Judentum übergetreten sind, wurden entweder getauft, aber haben sich auch selbst getauft. Das war also nichts Ungewöhnliches, so eine Taufe. Für Menschen, die zum Judentum übertreten wollten. Aber Johannes tauft Juden in Vorbereitung auf die Ankunft, das Kommen des Messias. Das war einzigartig. Diese Taufe hat also quasi nichts zu tun mit unserer christlichen Taufe heute. Wenn jemand zu Jesus kommt, wie in Apostel 2 steht, kehrt um und lasst euch taufen, eine andere Taufe. Die Taufe des Johannes war eine vorbereitende, um den Wunsch des Herzens zu signalisieren, ich will umkehren, ich will mich bereit machen für den Messias. Johannes rechtfertigt sich nicht hinsichtlich seines Taufdienstes, sondern was macht er? Er sagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, Vers 27, der nach mir kommt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Also er richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf denjenigen, für den er den Auftrag hatte, Zeugnis abzulegen. Und er sagt, ich bin nicht einmal würdig, der mitten unter euch ist, der nach mir kommt, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er sagt, der unter euch ist, diese Verheißung Gottes, die bereits mitten unter euch ist, mitten unter uns ist, ist keine neue Religion, sondern eine Person. Und Johannes beschreibt sich geringer als einen Sklaven. Im Vergleich zu ihm sagt er, Schuhriemen lösen, Sandalen zu lösen und Füße zu waschen, war die Aufgabe der untersten Sklaven. Und nicht einmal das bin ich im Vergleich zu ihm. Wir sehen diese gewaltige Demut. Das ist das Ausmaß von Jesu Größe und das ist auch ein Zeichen von großer Demut von Johannes. Und dann steht, das geschah in Bethanien, Vers 28, in Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Das ist nicht das Bethanien bei Jerusalem, wo Maria, Martha und Lazarus wohnten, sondern offensichtlich ein anderes Bethanien, dessen Location man nicht mehr kennt. Man weiß nicht, wo das ist. Ich habe viele Kommentare dazu gelesen. Man weiß wirklich nicht, wo das ist. Es war aber weit weg von Jerusalem, am Jordan, auf der Ostseite offensichtlich, wo heute Jordanien ist. Ob es Bethanien geheißen hat oder nicht, weiß man auch nicht sicher. Manche denken, aber das ist auch nur Spekulation, das könnte dort gewesen sein, wo Josua mit den Israeliten den Jordan überquerte im Josua Kapitel 1 und 2 und 3, wo man das nachliest. Also, aber die genaue Location ist unsicher, das heißt, man kann da keine Behauptung aufstellen. Aber es könnte der Ort gewesen sein, wo Josua mit den Israeliten den Jordan überquerte. Möglich, aber absolut nicht sicher. Aber es war am Jordan, nördlich vom Toten Meer, also wo wir waren, kürzlich beim Jordan, voriges Jahr, natürlich vor der Terrorattacke der Hamas, einige Monate vorher waren wir dort. Das war, glaube ich, 7 Kilometer nördlich der Mündung in das Tote Meer. Also Totes Meer, nördlich 7 Kilometer, da ist dieser Ort, wo hingepilgert wird heute und getauft wird. Also ob es dort gewesen ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall an diesem Fluss und an der Ostseite, das ist unbestritten, aber der genaue Ort ist unbekannt. Also Johannes gibt Zeugnis von sich selbst. Gehen wir jetzt zu Verse 29 bis 37. Da legt er Zeugnis ab von Christus. Und wir vier Dinge werden von ihm über Christus bezeugt, als er ihn vor Augen hatte. Erstens, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt. Vers 29. In Offenbarung 1, Vers 5 steht, und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist und Herr ist über die Herrscher der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Also erstens, er bezeugt, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt. Zweitens, dass dies der war, von dem er zuvor gesprochen hatte. Er hat vorher schon von ihm gesprochen und jetzt tritt er auf und sagt, okay, hier ist er, Vers 30 und 31. Drittens, dass dies der war, auf den der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam. Er sagt, ich habe ihn schon getauft, 40 Tage vorher. Ich habe ihn schon getauft und ich weiß, wer er ist. Weil der Geist kam wie eine Taube vom Himmel herab und der Vater hat mir selbst gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst, das ist er. Der Geist kam vom Himmel herab, denn jede gute und vollkommene Gabe kommt von oben. Er kam herab wie eine Taube, ob es eine Taube war oder nicht, dahingestellt, vielleicht war es auch nur eine Feuersäule oder etwas anderes, man weiß es nicht. Er kam herab wie eine Taube, ein Symbol der Sanftmut und Milde. Ein Symbol der Sanftmut und Milde. Der Geist, der auf Christus herabkam, blieb auf ihm, wie es vorhergesagt wurde, Jesaja 11, Vers 2. Der Geist bewegte ihn nicht zeitweise, wie Simson zum Beispiel im Richter 13, Vers 25, sondern zu allen Zeiten. Der Geist wurde ihm ohne Maß gegeben. Es war sein Vorrecht, den Geist immer auf sich zu haben, sodass er zu keiner Zeit für sein Wirken selbst ungeeignet oder für die Versorgung derer, die ihn um seine Gnade bitten, unvorbereitet war. Jesus war immer voll des Geistes. Er war immer bereit, Gnade zu geben und zu wirken. Also Johannes sagt, das ist er, das ist der, auf dem ich den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen habe sehen. Viertens, das ist der Sohn Gottes, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist die Schlussfolgerung des Zeugnisses des Johannes. Dieser ist der Sohn Gottes. Gehen wir diese Verse jetzt durch, Vers 29. Am Tag darauf, also zweiter Tag, sieht er Jesus auf sich zukommen. Und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Seht das Lamm Gottes. Tag 1 war die Botschaft, er ist hier, er ist mitten unter uns, unter euch. Die Botschaft am Tag 2, seht ihn, seht auf ihn, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das Lamm Gottes ist natürlich ein Symbol für die Vergebung der Sünde und der messianischen Erlösung. der Opfertod Jesu, mit dem er die Sünden der Welt sühnte. Und später im Evangelium, Kapitel 18 und 19, sehen wir die Kreuzigung. Und da wird das Passalamm dargestellt. Und das ist das Lamm Gottes, das die der Welt Sünde nimmt. Vers 30. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Eine Wiederholung von Vers 15. Vers 31. Ich kannte ihn nicht, aber er sollte Israel offenbart werden. Darum kam ich und taufte mit Wasser. Also alles, was Johannes tat, auch seine Taufe, sollte auf den Messias hinweisen. Vers 32. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte, ich habe den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen sehen, und er blieb auf ihm. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, er sprach zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Jesus ist der Geisttäufer, und er taucht sozusagen alle, die an ihn glauben, in den Geist Gottes ein. Vers 34, gesehen habe ich und Zeuge bin ich, dieser ist der Sohn Gottes. Ganz wichtiger Satz, gesehen habe ich und Zeuge bin ich, dieser ist der Sohn Gottes. Es gibt viele Stellen im Johannesevangelium, die entweder explizit sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder es implizieren. Explizit wird es gesagt im Kapitel 1, Vers 34, dieser ist der Sohn Gottes, im Kapitel 1, Vers 49, im Kapitel 5, Vers 25, im Kapitel 10, Vers 36, im Kapitel 11, Vers 4, im Kapitel 11, Vers 27, im Kapitel 19, Vers 7 und im Kapitel 20, Vers 31. In all diesen Versen wird explizit gesagt, er ist der Sohn Gottes. Impliziert wird es, also indirekt behauptet wird es, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Da wird nicht direkt gesagt, dass es Jesus selbst ist, aber es wird impliziert. Im Kapitel 3, Vers 17, im Kapitel 3, Vers 18, im Kapitel 3, Vers 35, Kapitel 3, Vers 36, Kapitel 5, Vers 19, Kapitel 5, Vers 20, Kapitel 5, Vers 21, Vers 22, Vers 23, Vers 26, Kapitel 6, Vers 40, Kapitel 14, Vers 13, Kapitel 17, Vers 7, wird überall impliziert, Jesus ist der Sohn Gottes. Und jetzt kommen wir zum dritten Tag, Vers 35. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Tag 1, Vers 19, Tag 2, Vers 29, Tag 3, Vers 35. Tag 1, er ist hier. An wen? An die Abgesandten der jüdischen Führer. Tag 2, seht ihn, betrachtet ihn. An wen? Das gesamte Volk. Tag 3, folgt ihm, an wen? An seine Jünger. Vers 35, am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt, seht das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Und dieser Vers führt uns in die nächste Passage, wo wir die ersten Nachfolger Jesus sehen. Andreas, Johannes, Petrus, Nathanael und so weiter. Das sehen wir dann in Verse 38 bis 51. Aber abschließend möchte ich sagen, in diesem ersten Kapitel geht es um Zeugnisse, um Männer, die Jesus begegnen. Angefangen von Johannes dem Täufer und dann die ersten, die Jesus gefolgt sind. Es geht in diesem Kapitel um Zeugnisse, um Zeugen, um Beweise, um Männer, die Jesus begegnen, seine wahre Identität erkennen und merken, dass sie durch ihn für immer verändert werden. Ich wiederhole das noch einmal. In diesem Kapitel geht es um Zeugnisse, um Männer oder von Männern, die Jesus persönlich begegnen, seine wahre Identität erkennen und merken, dass sie für immer verändert werden. Tag 1, er ist hier. Tag 2, betrachtet ihn. Tag 3, folgt ihm nach. Ich glaube, besser kann man nicht Zeugnis für Jesus geben als diese drei Worte. Er ist da, betrachte ihn und folgt ihm nach. Und genau das hat Johannes, der Täufer, dieser treue Verkündiger, der nicht eigene Ehre wollte, nicht eigene Aufmerksamkeit, er wollte nicht einmal eigene Nachfolger, er wollte sie alle zu Jesus weiterleiten. Und dieses Zeugnis von Johannes dem Täufer ist absolut wahr. Das behauptet dieser Augenzeuge Johannes der Apostel. Er sagt, Johannes ist vielleicht das größte oder einer der größten Zeugen für den Messias. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, treuer, gnädiger, barmherziger Gott. Danke. Danke für dein heiliges Wort. Danke für dein Wort der Wahrheit. Es ist schärfer, es ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist die Wahrheit. Es ist das lebendige Wort. Es sind die Worte des lebendigen Gottes. Es ist das geschriebene Wort und das lebendige Wort. Das Wort und die Person, Jesus, der von Anfang an war. Wir danken dir dafür. Jesus, du hast gesagt, du bist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir glauben das, wir vertrauen dir und wir danken dir für deine unendliche Liebe und Güte und Gnade. Deine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Und das ganze Johannesevangelium wurde geschrieben, um zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, damit die, die es lesen, glauben und durch ihren Glauben ewiges Leben empfangen. Was für ein evangelistisches Buch, was für ein evangelistisches Porträt, Bild von Jesus. Mit dem Ziel, dass Menschen ihn, dich Jesus erkennen und dir glauben, dir vertrauen. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich für diese Wahrheit. Wir sind so gesegnet durch dein Wort. Wir sind so gesegnet durch Jesus. Wir sind so gesegnet, dass wir für immer freigekauft sind aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Durch das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Durch den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist und voller Gnade und Wahrheit ist. Wir loben und preisen dich jetzt und in immer und für immer. Wir beten im wunderbaren Namen Jesu. Herr, ich bitte dich, sollte jetzt irgendjemand zusehen, der diesen Jesus noch nicht persönlich kennt, so bitten wir dich jetzt inständig und aufrichtig, lass diesen Menschen erkennen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes. In Jesu Namen. Amen. In Vorbereitung auf diese Lektion, ich möchte noch kurz dazu sagen, habe ich eine Geschichte gelesen von Charles Spurgeon. Charles Spurgeon war ein Prediger im 19. Jahrhundert und er hat vor vielen tausend Menschen gepredigt. Er war ein sehr, sehr bekannter Prediger und da gab es noch keine Mikrofone, wie ich eins habe. Und bevor er aufgetreten ist, bevor er gepredigt hat, hat er sich die Akustik angeschaut im Raum. Ist auf die Bühne gegangen und ist auf und ab gegangen und hat geschaut, wo er am besten in welche Ecke er am besten redet, damit die Akustik am besten ist. Und einmal hat er das getan, wahre Geschichte, und ging auf die Bühne und hat überall auf der Bühne gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dann ist auf und ab gegangen, seht das Lamm Gottes, nur um zu testen, wie die Akustik ist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und gleichzeitig hat ein Elektriker oder irgendjemand gerade, nicht ein Elektriker, Blödsinn, aber irgendein Techniker oder ein Arbeiter im Raum gearbeitet und hat das mitbekommen, hat an dem Tag aufgrund dieser Aussage, ohne dass der Spurgeon wusste, dass der im Raum ist, hat der sein Leben Jesus gegeben. Also allein die Aussage, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, ist gewaltig. Sie produziert gewaltige Power. Amen.